Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Maike Rosenplänter.
Alles, was ich weiß, ist, dass ich kein Marxist bin. Das sagte ausgerechnet Karl Marx, der Begründer des Marxismus, der Philosoph, politischer Journalist und Kritiker der bürgerlichen Ökonomie. Er gilt als einer der Väter des Sozialismus und ist Thema unserer Sendung heute. Mit dabei ist, auch ohne Rauschebart,
aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte, euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hi.
Grüß dich.
Na, so ein bisschen Bart ist ja doch da.
Ja, bleibt auch.
Karl Marx wurde am 5. Mai 1818 geboren, hat also die beginnende Industrialisierung in Deutschland und Europa miterlebt. Was waren das denn da für Eindrücke, die auf ihn eingeprasselt sind?
Naja, es waren erstmal jede Menge Eindrücke. Es hat sich sehr viel sehr schnell verändert. Und die meisten dieser Eindrücke, die werden sicher sehr verstörend gewesen sein. Mal ein paar Beispiele. Als er geboren wurde, gab es in den Staaten des Deutschen Bundes keinen einzigen Kilometer Eisenbahngleise. Als er 1883 verstarb, da waren es schon knapp 25.000. Kilometer. Überall waren in der Zwischenzeit Schornsteine in den Himmel gebaut worden. Drumherum hatten sich Städte gebildet, die es bei seiner Geburt allenfalls als Dörfchen gegeben hat. Ein Beispiel: Dortmund hatte im Jahr 1800 4000 Einwohner. Dann kam jedes Jahr mehr und mehr hinzu, sodass es 1870 bereits 44.000 waren. Also 11-mal so viel wie am Beginn des 19. Jahrhunderts. Dortmund war damit natürlich vollkommen überfordert, denn so schnell konnte man keine funktionierende Infrastruktur aufbauen. Wohnungen fehlten, Geschäfte und Krankenhäuser und so weiter. Man kann sich also wirklich gut vorstellen, wie das in Dortmund und natürlich auch in vielen anderen Städten in Deutschland ausgesehen hat.
Bestimmt nicht wirklich schön. Als Marx geboren wurde, war Deutschland also mehr Agrarland. Am Ende war es ein Industriestaat. Wie ist dieser Wechsel abgelaufen?
Der ist abgelaufen mit sehr, sehr viel Schwierigkeiten, mit wirtschaftlichen Turbulenzen, mit Hungersnöten und natürlich mit Arbeitslosigkeit. In den Städten entstanden zwar neue Arbeitsplätze, aber viel zu viele Menschen gingen am Anfang in diese Städte, sodass dort auch wieder Arbeitslosigkeit entstand. Gleichzeitig verließen viele Männer die Landwirtschaft, wodurch dort weniger Ertrag produziert wurde. Zwei Zahlen können das wirklich sehr schön verdeutlichen. 1800 arbeiteten 62% der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft. 100 Jahre später nur noch 35%. Und andersherum stieg die Zahl der Beschäftigten im Gewerbe im gleichen Zeitraum von 21% auf 40%. Das hatte natürlich gravierende Folgen für die soziale Struktur in Deutschland. Die Männer gingen oft alleine in die Städte und ließen ihre Familien dort, wo sie früher in der Landwirtschaft gearbeitet hatten. Den Frauen und Müttern kam nun eine neue Rolle zu. Die ökonomischen Veränderungen erzwangen sozusagen auch das allmähliche Ende der patriarchalischen Strukturen in Deutschland.
Und ich kann mir vorstellen, dass die Bedingungen, unter denen die Männer in den neu entstandenen Fabriken arbeiten mussten, nicht unbedingt mit denen von heute vergleichbar waren.
Das ist sehr höflich ausgedrückt. Sie waren erbärmlich und mit unseren wirklich nicht zu vergleichen. 16 Stunden dauerte ein Arbeitstag. Kinder wurden hemmungslos ausgebeutet und überall dort eingesetzt, wo sie wegen ihrer noch geringen Körpergröße besonders geeignet waren, etwa unter Tage beim Kohleabbau. Es gab keinerlei Versicherungsschutz. Wer krank war, der ging entweder trotzdem arbeiten oder er verdiente eben kein Geld. Es gab keine Rentenversicherung und es gab keinen Schutz vor Willkür. Wenn wir also verstehen wollen, warum und unter welchen ökonomischen und sozialen Gegebenheiten Karl Marx seine Theorien entwickelt hat, dann muss das alles mit berücksichtigt werden. Aus der Sicht eines Wissenschaftlers in der Mitte des 19. Jahrhunderts breitete sich eine Form des Kapitalismus damals aus, vor der man wirklich nur erschauern konnte. Rücksichtslos, nur auf Gewinnmaximierung aus und ohne irgendwelche Fesseln durch Gesetze oder Gewerkschaften, die ihnen möglicherweise das Leben hätten schwer machen können. Die ersten Vorläufer einer Gewerkschaft entstanden mit der sogenannten Arbeiterverbrüderung während der Deutschen Revolution von 1848. Die Arbeiterpartei SPD wurde 1863 gegründet. In ihrer Ahnentafel übrigens steht ausdrücklich Karl Marx. Und die ersten richtigen Gewerkschaften gab es zwei Jahre später, 1865. Und nochmal 20 Jahre später, also 1883, wurden die ersten Sozialgesetzgebungen eingeführt, nämlich die von Arbeitgebern und Arbeitnehmern paritätisch zu bezahlende Kranken-, Unfall-, Renten- und Invaliditätsversicherung. Bis dahin war Arbeiten mit maximalen Risiken behaftet.
Und das auch noch an Maschinen, die ja auch mit den heutigen absolut nicht vergleichbar waren. Zum 200. Geburtstag von Karl Marx. Unsere eine Stunde History.
Deutschlandfunk Nova.
Karl Marx hat viel geschrieben, war ja auch sein Job als Journalist. Allerdings hat er gar nicht so viel geschrieben über seine Visionen einer besseren Welt, seine Alternative zum Kapitalismus, sondern vor allem genau darüber, das Kapital und seine Auswirkungen. Grit Eggerichs aus dem History Team über Karl Marx und das Kapital.
Karl Marx war Bildungsbürger, Sohn eines Rechtsanwalts aus Trier. Er hat als Student nicht nur viel gefeiert und gesoffen, er wurde auch zu einem politischen Denker und Aktivisten. Er las Hegel und dessen Theorie, dass die Verhältnisse nicht gottgegeben sind, sondern dass Gesellschaften sich verändern und dass sie sich aktiv verändern lassen. Und das zum Besseren. Das 19. Jahrhundert war das Jahrhundert des Fortschritts, also des Glaubens an den Fortschritt. Die Realität sah etwas anders aus.
Es herrscht ein schreckliches Elend unter den niederen Klassen.
Das schrieb Friedrich Engels 1839 in seinen Wuppertaler Briefen. Für dieses Elend interessierte sich in Zeiten der Industrialisierung kaum jemand. Dass Arbeiter bis zu 18 Stunden in Fabriken malochen mussten, dass sie sich dann nicht mal ein eigenes Bett und genug zu essen leisten konnten, dagegen gab es kein Gesetz. Friedrich Engels prangerte diese Verhältnisse an. Sein Vater war Textilunternehmer in Barmen. Der Sohn wechselte die Seiten und rebellierte nicht nur gegen die eigene Familie.
Der Schacher ist zu scheußlich. Barmen ist zu scheußlich. Die Zeitverschwendung ist zu scheußlich. Und besonders ist es zu scheußlich, nicht nur Bourgeois, sondern sogar Fabrikant, aktiv gegen das Proletariat auftretender Bourgeois zu bleiben.
Marx und Engels, die beiden Jungs aus gutem Haus, freundeten sich an. Als Karl nach London ins Exil ging, kam Friedrich nach. Die beiden traten in den Bund der Gerechten ein, einen internationalen Arbeitergeheimbund, den sie bald umtauften in Bund der Kommunisten. Und diese Kommunisten, die brauchten ein Programm. Oder, wie sie das damals nannten, ein Glaubensbekenntnis. Marx und Engels galten als die Gelehrten im Verein und sollten dieses Papier schreiben.
Am besten, wir lassen die Katechismusform weg und titulieren das Ding Kommunistisches Manifest. Die Hauptsache ist, die Notwendigkeit der gewaltsamen Revolution nachzuweisen.
Die Freunde waren sich meistens einig, aber über Details haben sie schon diskutiert.
Komplettere Esel als diese Arbeiter gibt's wohl nicht. Wir müssen so schreiben, dass sie auch in der Lage sind, es zu verstehen. Und da muss sowas Drohendes rein.
Ja, wie wär's mit, mögen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern?
Das ist gut. Auch noch die dümmsten Arbeiter müssen aufgerüttelt werden. Ans Ende schreiben wir, die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten.
Sie haben eine Welt zu gewinnen. Und dann muss an den Schluss noch was richtig Starkes, sowas wie Proletarier aller Länder, vereinigt euch.
Unter sich haben Marx und Engels gerne über das Proletariat gelästert. Öffentlich haben sie es zum Klassenkampf aufgefordert. Und sie haben die Meinung verkündet, dass die Arbeiterklasse allein deshalb immer im Recht sei, weil sie die Mehrheit war und weil sie von den Kapitalisten ausgebeutet wurde. Die deutschen Arbeiter hat das Kommunistische Manifest erstmal gar nicht groß interessiert. Aber 1917 in Russland, da fand so eine selbsterklärte Mehrheit, die Bolschewiki unter Lenin, dass sie allen anderen ihren Willen aufzwingen dürfte. Und das auch mit Gewalt. Seit der Oktoberrevolution wurden Oppositionelle innerhalb oder außerhalb der Partei verfolgt. Dass Gewalt okay ist, diese Meinung findet sich auch im Kommunistischen Manifest.
Grundeigentum wird enteignet.
Arbeitszwang für alle.
Natürlich nur so lange, bis die ganze Gesellschaft umgekrempelt ist. Wenn die Produktion erstmal gerecht abläuft, dann gibt's ja keinen Klassenkampf mehr und auch keine Gewalt. Dann wird alles gut.
Das war die Vision. Aber irgendwie entwickelten sich die Dinge ganz anders. Nochmal das Beispiel Sowjetunion. Josef Stalin ließ etwa 30 Millionen Menschen in Arbeitslager internieren. Darunter auch Kriegsgefangene. Aber die meisten Zwangsarbeiter waren Bürger der Sowjetunion mit sogenannter abweichender Meinung. Millionen von ihnen starben im Lager oder in der Verbannung. Aber auch wenn Marx und Engels fanden, Gewalt sei erlaubt, kann man sie nicht für den Gulag oder den brutalen Sicherheitsapparat in Rumänien verantwortlich machen. Ihre Sorge waren die Missstände ihrer Zeit. Das Elend der Arbeiter im Turbokapitalismus des 19. Jahrhunderts. Als in ihrem Namen schreckliche Verbrechen begangen wurden, da waren die beiden längst tot. Und Karl Marx, der schlaue Mann, hatte sich zu Lebzeiten auch noch schnell von sich selber distanziert.
Alles, was ich weiß, ist, dass ich kein Marxist bin.
Grit Eggerichs war das über die wirtschaftlichen und ökonomischen Ideen von Karl Marx. Karl Marx, der Mann mit dem weißen Rauschebart, unser Thema heute in der 1 Stunde History. Über seine Ideen haben wir jetzt schon was gehört, aber noch nichts zu Karl Marx selbst. Das übernimmt jetzt Jürgen Neffe. Er hat eine Biografie über Marx geschrieben, die letztes Jahr rausgekommen ist. Hallo Herr Neffe.
Grüße Sie nach Köln.
Was war Marx für ein Mann? Wie kann man ihn charakterisieren?
Also wenn wir hinten anfangen, nach seinem Tod hat Friedrich Engels, sein Lebensfreund, einmal gesagt, Marx hat weiter geschaut und tiefer geblickt als wir. Er war das Genie, wir anderen nur die Talente. Das charakterisiert ihn vielleicht als den herausragenden Denker, von vielen herausragenden Denkern im 19. Jahrhundert. Vor allen Dingen war er ein unbeugsamer, also auch unverbiegbarer Mensch, der notfalls für die Freiheit des Wortes auch ins Exil gegangen ist. Er war auch ein Besserwisser, nur nicht immer nur im Negativen. Er hat es dann auch oft besser gewusst. Familie und Freunde beschreiben ihn als jemand, der viel und gerne gelacht hat, selbst wenn er gar nichts zu lachen hatte. Andererseits konnte er vor allen Dingen politische Gegner aus seiner Nähe mit Hohn und Hass überziehen, wie man es nur selten gesehen hat.
Wie kam er auf die Idee, das Kapital zu schreiben?
Friedrich Engels hat ihm 1844 als Redakteur in Paris ein Essay zukommen lassen, der Marx auf den Weg der Ökonomie gebracht hat. Er hat so eine Art Heureka gehabt. Marx sagt, man kann die Gesellschaft nur verstehen, wenn man ihr Wirtschaften analysiert. Und von dort sind es noch mal fast 25 Jahre, bis das Kapital 1867 erscheint. Marx hat sich im Selbststudium die Ökonomie näher gebracht. Zum Anfang in den berühmten Pariser Manuskripten seine Ansichten zusammengefasst. Da kommen dann so Begriffe vor wie Entfremdung, die ja etwa im Marxischen Kosmos die gleiche Bedeutung hat wie die Verdrängung bei Freud. Nach dem Wechsel ins endgültige Exil nach London hat er sich dann nochmal für mehr als 10 Jahre ins Studium der Ökonomie gestürzt, weil er nämlich den Kapitalismus, also was wir heute Kapitalismus nennen, als tatsächliches System verstanden hat und dessen Wirken untersuchen wollte. Die Idee, das Kapital zu schreiben, ist also eine sehr vielschichtige, über viele Jahre entstandenes Vorhaben. Er nennt es ja die Kritik der politischen Ökonomie. Also man merkt, er hat jetzt nicht nur ein reines Wirtschaftsbuch geschrieben, sondern auch natürlich ein politisches Buch, mit dem er nicht zuletzt die Arbeiter oder Proletarier, wie er es nennt, ansprechen wollte.
Das, was er da aufgeschrieben hat, waren das alles seine Ideen oder hat er im Grunde nur gesammelt, was andere vor ihm schon mal gedacht haben?
Na gut, wenn Sie Geisteswissenschaften, und Marx war ja ein Jurist, Philosoph, Soziologe, Historiker und natürlich auch Ökonom, wenn Sie sich diese Wissenschaften anschauen, dann ist nie alles von jemandem neu, sondern natürlich setzt man auf an einer bestimmten Stelle. Also ich würde das mal so nennen, das war wie ein Werkzeugkasten, den er vorgefunden hat. Der hat ja nicht die Philosophie neu erfunden und hat aber aus diesen Werkzeugen und Bruchstücken tatsächlich etwas sehr ganz, ganz Neues gemacht. Und die Originalität seiner Gedanken zeigt sich in dem, was ich dann als seine zentrale Botschaft empfinde, die uns auch heute noch berührt. Er beschreibt nämlich eine Art Kontrollverlust. Er sagt, mit dem Kapitalismus haben die Menschen die Herrschaft über ihr eigenes Geschöpf verloren. Schon im Kommunistischen Manifest von 1848 sagte er, die Menschheit gleicht einem Hexenmeister, der die unterirdischen Gewalten nicht mehr zu beherrschen vermag, die er selbst hervorrief. Und das durchzieht sein ganzes Werk. Und wenn wir uns heute umschauen, erleben wir eigentlich wieder so einen marxischen Moment im Zuge der Digitalisierung, dem neuen Fetisch. Denn wir drohen noch einmal mehr als damals im Industriezeitalter mit Fabriken und industriell hergestellten Massenwaren. Wir drohen jetzt im Zuge der Industrie 4.0 mit Robotik und Big Data und den ganzen neuen Sachen noch einmal mehr die Kontrolle zu verlieren. Und das ist eigentlich Marx' ganz zentrales Thema, dass die Menschen beherrscht werden von etwas, was sie selbst in die Welt gesetzt haben. Und ich leite daraus auch einen gewissen Auftrag ab, vor allen Dingen auch an jüngere Menschen und Forscher. Lasst uns doch gerade nach der Finanzkrise, die ja doch auch die Fachwelt überrascht hat, lasst uns doch versuchen, dieses System so weit in Marxer Tradition zu durchschauen, dass wir vielleicht wieder ein bisschen die Kontrolle zurückgewinnen können.
Sagt Jürgen Neffe, er hat uns den Querdenker Karl Marx mal genauer vorgestellt. Danke Ihnen dafür.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Karl Marx und Friedrich Engels, die haben am Anfang ein bisschen gebraucht, bis sich eine dicke Freundschaft entwickelt hat. Und auch ihre Theorien hatten erstmal ein paar Startschwierigkeiten. Matthias, zu Beginn haben die sich gar nicht so gut verkauft, aber dann haben sie sich doch über die ganze Welt verbreitet. Los ging es dann im zaristischen Russland, das 1917 eine proletarische Revolution nicht überlebt hat.
Genau. Und die Gründe für diese Revolution waren in dem zusammenbrechenden Zarenreich zu suchen, das eben nicht nur in den Ersten Weltkrieg verstrickt war, sondern auch unter wirklich rückständigen Verhältnissen zu leiden hatte. Was wir für Deutschland in der Mitte des 19. Jahrhunderts gesagt hatten, galt auch für Russland. Es herrschte große Ungleichheit zwischen Armen und Reichen. Der Zar regierte wie ein mittelalterlicher absolutistischer Herrscher über Land und Leute. Die daraus resultierende Unzufriedenheit war natürlich ein wunderbarer Nährboden für die berühmte Oktoberrevolution, die erst den europäischen Kontinent erschütterte und später dann auch weite Teile der Welt. Die Oktoberrevolution war von gleicher Tragweite für das 20. Jahrhundert wie die Französische Revolution für das 19. Jahrhundert. Insofern also haben die Ideen von Marx und Engels wirklich enorme Wirkung entwickelt.
Waren das denn tatsächlich eins zu eins deren Ideen oder sind die verändert oder gar missbraucht worden?
Also von heute aus betrachtet sind sie sicher missbraucht worden. Aber diejenigen, die eine marxistische Revolution oder eine Volksbefreiung gemacht haben, sahen das natürlich vollkommen anders. Die chinesische Revolution unter Mao Zedong etwa lief unter dem Banner der roten Fahne des Marxismus. Viele Befreiungskriege in Afrika und Asien hatten ebenfalls sozialistische oder kommunistische Systeme zum Ziel. Sie alle wollten kapitalistische, marode und ungerechte Regierungen ablösen. Aber es ist immer wieder zu Gewalttätigkeiten gegen jene gekommen, die sie eigentlich befreien wollten. Wer nicht zu 100% für die Revolution war, spielte mit dem Leben und wer gegen ein bestehendes sozialistisches System opponierte, war Staatsfeind und wurde umgebracht. Das galt insbesondere für die Stalin-Ära in der Sowjetunion, in der viele Millionen Menschen umgebracht wurden, weil sie entweder wirklich opponierten oder Stalin annahm, dass sie es bald tun würden. Mao Zedong ließ die Gegner seiner Revolution ebenfalls massenweise hinrichten. Gleiches wird von Pol Pot berichtet. In den sogenannten Killing Fields, das waren ausgesuchte Orte in Kambodscha, wurden mehr als 100.000 Menschen aus politischen Gründen von den Roten Khmer umgebracht. Das waren alles furchtbare Verbrechen, die im Namen eines marxistischen Systems verübt wurden. Insofern also sind Marx und Engels auf das Übelste missbraucht worden. Sie konnten sich nicht wehren, denn alle Verbrechen geschahen erst lange nach ihrem Tod.
Was Sie dazu wohl gesagt hätten. Danke, Matthias. 15 Jahre lang hat Karl Marx an seinem Hauptwerk gearbeitet. 15 lange Jahre mit vielen Schreibblockaden, mit Krankheiten und in Armut. Und dann, endlich, erscheint der erste Band von Das Kapital. Und was passiert? Nichts. Kein Ruhm, kein Jubel und kein Geld. Der Erfolg von Karl Marx kam erst, als er selbst schon tot war. Und mit ihm der Aufschwung des Kommunismus. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Gerd Köhnen. Er hat ein Buch geschrieben über die Ursprünge und die Geschichte des Kommunismus. Hallo, Herr Köhnen.
Ja, hallo meinerseits.
Das Kapital, das war ja erstmal ein Ladenhüter. Der Erfolg hat ein bisschen auf sich warten lassen und damit auch der von den Thesen und Theorien von Marx. Warum war das so?
Ja, das war ein schwieriges Buch natürlich und es fand nicht die Anerkennung auch in der Fachöffentlichkeit, die Marx sich erhofft hatte. Er wollte durchaus eine Neufassung auch der klassischen politischen Ökonomie schreiben und das ist in der Weise nicht gelungen. Unerwarteterweise hatte das Buch aber eine große Resonanz in Russland. Da wurde die erste Übersetzung gemacht. In Frankreich, England dauert das viel länger. Und die Tatsache, dass das Buch erstmal so ein bisschen ins Leere fiel, das furchtbarste Geschoss, was der bürgerlichen Klasse an den Kopf geworfen worden sei, wie Marx erst euphorisch meinte, das macht es dann allerdings umso erstaunlicher, dass dann 10, 15 Jahre später der europäische Sozialismus sich um einen neu formulierten Marxismus herum gruppierte. Der stammte allerdings nicht direkt von Marx, der stammte eher von Engels, Kautsky und anderen.
Sie haben es eben schon angedeutet, die SPD hat sich bei der Parteigründung auf Marx berufen und dann auch Lenin und die russische Revolution 1917. Wie viel Marx steckte da tatsächlich dann drin?
Ja, das muss man schon mal genau unterscheiden. Also es gibt einen Weg, der von Marx zum Marxismus führt. Den hat, wie gesagt, eher Engels, seine Helfer und so weiter. Die europäischen Sozialisten beriefen sich zunehmend auf diesen neu formulierten Marxismus, der in handliche Formeln gebracht worden war. Was Marx so gar nicht gekonnt hätte, das konnte aber Engels und das konnten Kautsky und die anderen. Die Sozialistische Internationale, die sich 1889 gründete, gruppierte sich darum, das war das theoretische Rückgrat, und erstmal war das doch eine große soziale und gesamtgesellschaftliche Emanzipationsbewegung der Zeit vor 1914. Und Lenin, der sich am linken Rand bewegt, der definiert dieses ganze Syndrom nochmal ganz neu. Er absolutiert einen von ihm definierten Marxismus, indem er so absurde Sätze sagt wie: der Marxismus ist allmächtig, weil er wahr ist. Das sagt er 1913. Und dann fügt er vor allem eine ganze Reihe von taktischen und politischen Nutzanwendungen in der Weltkriegsperiode dazu, die man so bei Marx gar nicht findet. Ja. Also Lenin erfindet dann auch übrigens den Begriff Kommunismus und alle diese Schlüsselbegriffe, Diktatur des Proletariats und so, auf seine Weise 1917 nochmal ganz neu.
1917 war dann die Oktoberrevolution in Russland. Welche Wirkung hatte die auf Europa und inwieweit hat sie den weiteren Verlauf der Geschichte dann auch beeinflusst?
Naja, die Oktoberrevolution findet ja noch mitten im Krieg statt. Und man muss ja mal sagen, dass die russische Revolution, der Sturz des Zarentums, erstmal eine ganz große demokratische Revolution war, die von Sozialisten im Übrigen gestaltet wurde, nicht von den Bolschewiki. Die Bolschewiki waren schon ein Gegenputsch, könnte man fast sagen, oder ein Gegenschlag gegen diese große demokratisch-sozialistische Revolution des Februar 1917. Und dann wird in einem blutigen Bürgerkrieg eben diese neue Sowjetunion aus dem Boden gestampft, unter Führung, ausschließlicher Führung der Bolschewiki. Und das hat einerseits eine große Faszination auf Europa unter dem Eindruck der Katastrophe des Weltkrieges, den die Bolschewiki aber im Übrigen überhaupt nicht beenden, sondern durch das stille Bündnis mit Deutschland 1918 sogar noch mit verlängern. Und dann verändert eben diese Sowjetunion, diese neu gegründete Sowjetrussland, wie es erstmal hieß, verändert dann die ganze politische Landkarte in dem Sinne, dass die Versailler Weltordnung, die 1919 geschaffen wird, dann radikal in Frage gestellt wird. Das allerdings nicht nur von der Sowjetunion, sondern auf eine andere Weise auch von dem besiegten Deutschland. Ja, das ist dann auch eine stille Achse der 20er Jahre. Hitler dreht das Ganze dann nochmal um. Also das beeinflusst ganz entscheidend die gesamte Weltkonstellation des 20. Jahrhunderts.
Wenn wir uns dieses lange Jahrhundert zwischen der Französischen Revolution 1789 und dem Beginn des 20. Jahrhunderts ansehen, ist dann die Oktoberrevolution im Grunde so der Endpunkt davon?
Ja, dieses Zeitalters, nicht die Oktoberrevolution, eigentlich die Februarrevolution eher. Das ist der große demokratische Umbruch. Und mit der Oktoberrevolution beginnt etwas ganz Neues. Es beginnt ein ganz neu definierter, neu formatierter, könnte man sagen, Sozialismus der Weltkriegsperiode. Und der ist genauso neu wie ja im Übrigen der Einbruch dieser Weltkriegsperiode für die bürgerlich-kapitalistische Weltordnung auch ist. Ja, das gehört ja unmittelbar zusammen. Zwei Weltkriege, ja, ändern ja den ganzen Fortschrittsoptimismus des 19. Jahrhunderts, den liberalen Fortschrittsoptimismus, bringen die faschistischen Bewegungen hervor. Das ist das Zeitalter des Imperialismus. Und da gehören diese kommunistischen Kampfbewegungen rein, die im Übrigen mit ganz bestimmten Ländern verbunden sind, mit Russland und mit China im Kern.
Dr. Gerd Köhnen war das. Wir haben gesprochen über die Wirkung des Kommunismus, über seine Geschichte und natürlich über den Einfluss von Karl Marx. Danke Ihnen für das Gespräch.
Danke Ihnen auch.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
So, wir haben uns in dieser einen Stunde History schon angeschaut, wer Karl Marx eigentlich war. Wir haben uns über sein Hauptwerk, das Kapital, informiert und haben uns mal erklären lassen, was Kapitalismus eigentlich ist. Bleibt die Frage, was hat das alles mit uns zu tun? Wie viel Karl Marx steckt eigentlich noch in der heutigen Welt drin? Das kann uns Sarah Wagenknecht beantworten. Sie ist die Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag. Hallo, Frau Wagenknecht.
Hallo, guten Abend.
Die Schere zwischen Arm und Reich, die geht ja weltweit immer weiter auf. Es gibt immer mehr Reiche, aber eben auch immer mehr arme Menschen. Bestätigt das das, was Karl Marx vorausgesagt hat?
Also wir leben ja eben nach wie vor in einer kapitalistischen Gesellschaft. Also die Wirtschaftsordnung ist dominiert von dem Streben nach Profit. Das ist das Ausschlaggebende. Und natürlich gibt es in dem einen Land bessere soziale Regeln, die das eindämmen. In anderen Ländern gibt es das gar nicht. Also in Bangladesch zum Beispiel, wenn man sich dort die Verhältnisse anguckt, dann erkennt man direkt die Verhältnisse wieder, wie Marx sie beschrieben hat. In Deutschland, in den hochentwickelten Ländern, hat es irgendwann einmal Sozialstaaten gegeben, die dem entgegengewirkt haben. Da ist allerdings in den letzten Jahren vieles abgebaut worden, sodass inzwischen der Kapitalismus auch wieder stärker in seiner ursprünglichen Dynamik wirkt. Und die bedeutet, dass eine kleine Minderheit, die aber eben großen Kapitalbesitz hat, von der Arbeit anderer leben kann und ein Interesse daran hat, dass Löhne sinken, Sozialbeiträge sinken, weil dann ihre Gewinne und ihre Einkommen steigen können.
Marx hat prophezeit, dass sich daraus dann irgendwann mal eine proletarische Revolution entwickelt. Wird die kommen?
Ja, so automatisch hat Marx das natürlich auch nicht prophezeit. Er hat gesagt, dass alle Geschichte ist eine Geschichte von Klassenkämpfen. Das heißt, die können so oder so ausgehen. Und zurzeit haben wir eben leider die Situation, dass eigentlich vor allem die Oberschicht ihre Interessen sehr dominant durchsetzt. Sie haben massiven Einfluss auf die Politik, große Unternehmen erpressen Regierungen, auch dadurch, dass sie global aufgestellt sind, haben sie natürlich auch tatsächliche Erpressungsmacht. Sie können sich Politiker kaufen, auch das findet statt. Und diejenigen, die eigentlich eher die Benachteiligten dieses Systems sind, wehren sich zu wenig, weil sie oft gar nicht sehen, was ist die Alternative. Und deswegen denke ich, ist es auch wichtig zu unterscheiden zwischen Kapitalismus und Marktwirtschaft. Märkte braucht man, aber Ausbeutung und bedingungslose Renditeorientierung, das braucht man nicht.
Das heißt, so ein Kommunismus, wie er in der DDR geherrscht hat oder in den ganzen Ostblockstaaten, ist auch nicht die Lösung, weil es da keine wirklich funktionierende Marktwirtschaft gibt.
Ja, da gab es vor allem, also zum einen kein funktionierendes ökonomisches System und zweitens natürlich auch keine demokratischen, offenen politischen Strukturen. Insoweit war das auch nicht eine Verwirklichung dessen, was Marx vorgeschwebt hatte, weil Marx war natürlich jemand, der kam ja selber aus dem Liberalismus und er wollte eine Gesellschaft der Freien und Gleichen und nicht ein System, das am Ende auch unterdrückt. Also ein Zurück zu diesen Verhältnissen ist keine Alternative, aber wir sollten schon überlegen, welche Alternative es gibt, weil zurzeit haben wir eben einen Trend zu immer größerer Ungleichheit. Die soziale Spaltung wächst. Selbst in sehr reichen Ländern wie in Deutschland wird ein immer größerer Teil der Bevölkerung vom Wachstum im Grunde ausgeschlossen. Also sie haben weniger Einkommen, 40% der Menschen in Deutschland als Ende der 90er Jahre. Und das ist natürlich eine ganz schizophrene Entwicklung.
Es gibt ja auch immer mal wieder die Diskussion darüber, ob das langfristig tatsächlich so klappt mit Kapitalismus und Demokratie. Könnte Marx uns da eine Antwort oder eine Lösung bieten?
Marx hat ja im Grunde nie erlebt, dass es überhaupt eine Art von Demokratie im Kapitalismus gibt. Also im damaligen Europa gab es keine, sondern da waren sehr repressive Regime. Marx selbst war ja im Grunde sein Leben lang ein Flüchtling. Also er musste fliehen, weil er politisch verfolgt wurde. In London hatte er dann am Ende Asyl und hat dort leben und arbeiten können, halbwegs unbehelligt. Also damals gab es überhaupt in Europa zumindest nicht ansatzweise Demokratie. Aber es ist tatsächlich auch ein Widerspruch. Also Kapitalismus bedeutet ja, dass eine Minderheit profitiert, weil nur eine Minderheit hat großen Kapitalbesitz. Und Demokratie muss ja eigentlich heißen, dass die Mehrheit über die Politik bestimmt. Und das passt natürlich beides nicht wirklich zusammen. Und deswegen erleben wir ja seit Jahren auch eine Art Aushöhlung der Demokratie. Die Menschen können zwar wählen, aber es gibt eigentlich nicht mehr wirklich verschiedene Regierungsmodelle oder Regierungspolitiken, zwischen denen sie die Auswahl haben. Also wir haben ja immer wieder andere Koalitionen gehabt in Deutschland in den letzten Jahren. Die Politik war im Kern die gleiche. Und das frustriert viele. Und ich glaube, wenn wir die Demokratie wirklich wiederherstellen wollen, dann müssen wir etwas dagegen tun, dass sich so viel Riesenvermögen in wenigen Händen konzentriert, weil das bedeutet immer auch Macht und diese Macht höhlt Demokratie aus.
Gibt es denn auch Stellen, an denen sich Marx geirrt hat?
Marx hat auf jeden Fall eine viel, viel optimistischere Sicht gehabt darauf, wie schnell der Kapitalismus sich selber zerstören wird. Das kann man schon sagen. Also er hatte ja doch die Hoffnung, im 20. Jahrhundert könnte von Kapitalismus keine Rede mehr sein. Über das 21. hat er dann gar nicht mehr nachgedacht. Da hat sich vieles doch viel länger herausgestellt, weil der Kapitalismus sich als anpassungsfähiger erwiesen hat. Also Marx hat ja auch noch nicht erlebt, die Entstehung überhaupt von sozialen Sicherungssystemen, das gab es damals nicht. Damit war es eine brutale Lohnkonkurrenz. Es war gerade für die Beschäftigten, sie waren also völlig Krisen und allem ausgeliefert, sind sofort abgestürzt, wenn sie ihren Arbeitsplatz verloren haben. Das ist ja dann im 20. Jahrhundert abgefedert worden. Aber ich finde es so erschreckend, dass die Lehren, die man damals aus der Weltwirtschaftskrise und auch aus den Nazi-Diktatur gezogen hat, dass eben ein entfesselter Kapitalismus wirklich zerstörerisch wird, dass diese Lehren mehr und mehr vergessen werden und dass man heute sich auch in Europa, auch in Deutschland wieder mehr auf dieses angelsächsische Modell hinbewegt. Und das bedeutet eben Abbau sozialer Regelungen und eine zunehmende Entfesselung, Enthemmung von Renditestreben, auch in ganz vielen Bereichen, wo früher andere Maßstäbe galten, auf dem Wohnungsmarkt, bei Gesundheit. Da ging es früher nicht um Rendite, da ging es früher wirklich um Allgemeinwohl. Inzwischen ist das alles kommerzialisiert.
Sagt Sarah Wagenknecht, die Fraktionsvorsitzende der Linken. Wir haben gesprochen darüber, wie viel Marxismus heute noch in uns steckt bzw. uns guttun würde. Danke Ihnen für die Information.
Sehr gerne.
Matthias, Sarah Wagenknecht hat eben gesagt, dass es entwickelte und weniger entwickelte kapitalistische Systeme gibt. Und die gewährleisten mehr oder weniger soziale Sicherheit. Aber mal auf die andere Seite geschaut. Gibt es denn heute überhaupt noch funktionierende kommunistische Systeme?
Also ich habe da meine Zweifel, weil ja auch die untergegangenen kommunistischen Systeme instabil waren und daran ja auch gescheitert sind. Das größte kommunistische Land ist natürlich China. Aber ob es überhaupt noch kommunistisch ist, nachdem es sich geöffnet hat, für den weltweiten Freihandel plädiert und eine sozialistische Wirtschaftsordnung mit kapitalistischen Methoden eingeführt hat, weiß ich nicht. Die Ideologie wird übrigens weiterhin gepflegt. Es gibt Unterdrückung der Meinungsfreiheit und Verfolgung von Oppositionellen, also Insignien eines kommunistischen Systems. Ich denke aber, China ist zwiespältig. Im gesellschaftspolitischen kommunistisch, vielleicht auch nur noch, um die Partei zu erhalten. Und im wirtschaftspolitischen ist es nahezu kapitalistisch. Dann gibt es noch die Nachbarn Chinas, nämlich Vietnam, Laos und Nordkorea. In Vietnam herrscht offiziell noch die Kommunistische Partei alleine, aber es gibt seit mehr als 30 Jahren marktwirtschaftliche Reformen. Vietnam ist 1975 nach Laos einmarschiert und hat dort ebenfalls ein kommunistisches Regime installiert, aber auch hier versucht man es mit Reformen. Das gilt auch für Nordkorea, das zwar martialisch daherkommt, aber tatsächlich alle ideologischen Bezüge zum Kommunismus aus der Verfassung gestrichen hat.
Gibt es denn was, was diese Länder eint?
Der Bezug auf Marx und Engels natürlich auf der einen Seite und die negativen Folgen einer über Jahrzehnte dauernden Misswirtschaft auf der anderen Seite. Zudem waren sie alle wirtschaftlich erfolglos, haben das eine Weile mit ausufernder Gewalt gegen die Kritiker in den eigenen Reihen und dem Verweis auf die böse kapitalistische Welt zu kitten versucht. Das ging natürlich schief, also hat es Reformen gegeben, die aber eben auch die Schattenseiten des Kapitalismus in die kommunistischen Systeme brachte. China und Vietnam beispielsweise erlauben und fördern Privateigentum, sodass die Schere zwischen Arm und Reich, wie bei uns, dramatisch auseinanderklafft. Es gibt massenhaft Multimillionäre, die Korruption blüht und manche dieser Staaten wissen sich nicht anders zu helfen, als auf Militärgewalt oder die Androhung derselben zu setzen. Und noch eins zum Schluss. Die meisten kommunistischen Regime, mit Ausnahme natürlich von China, spielen keine große Rolle mehr. Und alle kommunistischen Regime ohne Ausnahme verletzen tagtäglich die Menschen- und Bürgerrechte, weil sie anders die Widersprüche ihrer Gesellschaftsordnung nicht mehr beherrschen können.
Und sogar Kuba öffnet sich ja langsam der Welt und nimmt zum Beispiel Kontakte mit den doch sehr kapitalistisch geprägten Vereinigten Staaten auf. Nächste Woche sprechen wir über einen Staat, der auch sehr enge Verbindungen zu den USA unterhält, nämlich über Israel. Am 14. Mai 1948 wurde Israel gegründet in einem Gebiet, das seit Jahrhunderten von Palästinensern bewohnt wurde. Das führt bis heute zu fast alltäglichen Konflikten, zu etlichen Kriegen und tausenden Toten auf beiden Seiten. Mehr dazu in der nächsten Eine Stunde History. Bis dahin euch eine schöne Woche. Macht's gut. Bye, bye.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Montag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.